Previously.
Guten Abend, hier sind
Lola Loop,
Miss Goldie
und Irmgard Lumpini mit
Previously,
dem Magazin zu US-amerikanischen Qualitäts-TV-Serien,
die wir sehen
und ihr bald auch.
Diesmal
erklären wir, wie ihr die Serien überhaupt sehen könnt,
was sich hinter dem Wortungetüm US-amerikanische Qualitäts-TV-Serien verbirgt,
erklären das System,
verraten euch, wie wir angefixt wurden
und zeigen, wie ein Wochenplan aussehen kann.
Damit man nicht auf die schlechte Synchronisation von Pro7 warten muss, stellen wir euch eine der elegantesten, wenn leider auch nicht komplett kostenlosen Lösungen vor. Wenn ihr euren Kabelvertrag kündigt, habt ihr aber sowieso Geld gespart und nebenher eure Lebensqualität drastisch erhöht. Und so geht's. Du brauchst eine DSL-Leitung, 6 Mbit sollten es sein. Wann immer du nun amerikanisches TV sehen möchtest, leitest du deinen Internet-Traffic in die USA um. Wir empfehlen dafür den Anbieter usaip.eu. Das Paket für 9 Euro im Monat ist hier ausreichend und wird für den Zugriff auf Hulu, einen Service, der alle wichtigen TV-Serien über einen längeren Zeitraum vorhält, benötigt. Anders als viele andere Anbieter bietet USAIP eine konstant gute Geschwindigkeit, was wichtig für ruckelfreien TV-Genuss ist. Ladet ihr nach der Anmeldung bei usaip.eu von deren Webseite das USAIP-Telefonbuch herunter und verbinde dich mit einer der Locations in den USA. Hier sollte Pennsylvania am schnellsten sein. Melde dich dann kostenlos bei hulu.com an, et voilà, TV. Wann immer du künftig US-amerikanische TV-Serien sehen möchtest, startet das Telefonbuch von usaip.eu, verbinde dich mit einer US-Location und rufe danach hulu.com auf. In der Vergangenheit gab es immer wieder Verlautbarungen, dass Hulu kostenpflichtig werden soll. Hier wird es sich dann aber um einen Premium-Account handeln, der die einzelnen Folgen nicht mehr so lange vorhält. Dies kann aber vernachlässigt werden, wenn man immer die aktuellsten Folgen sofort schaut.
Zum Serien-Online-Anschauen in englischer Sprache empfehlen wir surfthechannel.com oder sidereel.com. Unter TV sind alle verfügbaren Serien jeweils alphabetisch geordnet aufgeführt. Von den angebotenen Links eignet sich Megavideo am besten. Die Zeit ist allerdings auf 70 Minuten limitiert. Nach Ablauf der Zeit wird man aufgefordert, eine Pause einzulegen.
Der klassische Zugriff auf US-amerikanische TV-Serien ist natürlich der Gang zur wohlsortierten Videothek eures Vertrauens. In der Dresdner Neustadt kann hier die Phase 4 empfohlen werden.
Vorteil: ein kompletter Staffelgenuss versüßt die Prokrastination. Nachteil: erst zu sehen, wenn längst alles vorbei ist. Und wenn man vorher erfahren hat, wer der Mörder ist, bleibt von der Spannung nicht viel.
Wem das alles zu kompliziert ist, nun, dem bleibt nur das deutsche Fernsehen. Wir sprechen hier aber über Qualität.
Miss Goldie und die Medientheorie.
Look. If you had one shot to sit on your lazy butt and watch all the TV you ever wanted until your brain turned to mush, would you go for it or just let it slip?
Fernsehserien-Junkies wie wir mussten sich lange Zeit für ihre liebste Freizeitbeschäftigung rechtfertigen, gerade wenn es sich um US-amerikanische Produktionen handelte. Fernsehserien wären total banal, total trivial, bedienen den Massengeschmack, der natürlich nur verblödet und kein eigener, feiner im Sinne eines autonom Gewählten und Ausgebildeten sein konnte. Fernsehserien formen und bedienen den sogenannten Couch-Potato, das Sinnbild des passiven und eskapistischen Zuschauers, der sich wenigstens für eine Stunde am Tag per Knopfdruck in die heile Welt, in das vorgegaukelte richtige Leben im Falschen flüchtet. So ungefähr lautete das Urteil des traditionellen Bildungsbürgers, der stattdessen natürlich lieber ein gutes Buch las.
Diese elende Unterscheidung von Hoch- und Massenkultur oder auch U und E ist eine typisch deutsche und schon von daher abzulehnen. Aber wir wollen nicht abschweifen. Nur so viel, Hände weg von deutschen Fernsehserien. Denn die Aussage von Jens Friebe zum deutschen Kino:
Es ist ja nicht so, dass mir alles aus Amerika gefällt. Doch das deutsche Kino ist nun mal das schlechteste der Welt.
Kann getrost auf das deutsche Fernsehen übertragen werden.
Doch zurück zum Thema. Der schlechte Ruf von Fernsehen im Allgemeinen und Fernsehserien im Besonderen. Dieses Urteil fand sich interessanterweise lange Zeit nicht nur auf der medientheoretischen Seite, sondern, und jetzt wird's absurd, war ein derartiger Gemeinplatz, dass es schon als Massenurteil bezeichnet werden kann. Schon komisch. Die Masse urteilte elitär über die Masse. Die Masse, das sind halt eben immer die anderen.
Aber wir erwähnten es schon, diese Zeiten sind zum Glück endlich vorbei. Einerseits änderte sich was innerhalb der Medientheorie, was inzwischen sogar schon das deutsche Feuilleton mitbekommen hat. Andererseits änderte sich aber auch gründlich etwas an deren Untersuchungsgegenstand, also den Serien selbst. Was zuerst kam? Einsichtige Medientheorie oder Qualitätsserie? Die Henne oder das Ei? Wir möchten darüber nicht spekulieren.
Zunächst kurz zur Medientheorie. In früheren Auslegungen, die gemeinhin dem Lager der Kulturindustrie zugeordnet werden, wurde der Unterhaltungscharakter massenmedialer Produkte als Herrschaftsinstrument zur Manipulation der Massen interpretiert. Unterhaltung wurde dabei immer auf das Moment des Trivialen, der Aufmerksamkeitszerstreuung und der Ablenkung zurückgeführt. Damit zusammenhängend transportierten die Medienprodukte eindeutige, so und genau so und nicht anders von ihren Produzentinnen intendierte Botschaften. Anders ließe sich ja auch eine etwaige Manipulationsabsicht nicht denken. Das ganze Konstrukt funktionierte allerdings auch nur, wenn man sich den Zuschauer oder das als rein passives Zurichtungsobjekt vorstellte. Dem lässt sich ein Begriff von Unterhaltung entgegenhalten, der der Aktivierung von Selbsterlebtem, Erhofften, Befürchtetem und Vergessenem dient. Unterhaltungsangebote rechnen demzufolge mit Individuen, die sich ihre Identität aktiv selbst gestalten. Das Schauen von Fernsehserien wird somit als ein Vorgang betrachtet, bei dem das medial Dargebotene von Seiten des Zuschauers auf ganz verschiedene Weise aufgefasst und mit Bedeutung versehen werden kann. Hinsichtlich der Bedeutungsproduktion des jeweiligen Textes werden also den Aneignungsleistungen des Konsumenten ebenso viel Wichtigkeit beigemessen wie den Aussageabsichten des Produzenten. Damit erledigt sich auch der Manipulationsvorwurf. Für eine Aufwertung der Unterhaltungsfunktion von Fernsehen und Fernsehserien plädierten zuerst vor allem die britischen Cultural Studies, genauso wie sie die normative Unterscheidung zwischen Hoch- und Massenkultur mit der Aufdeckung des dem innewohnenden Distinktionscharakters, also ich schlau, weil lese, du dumm, weil du guckst blöd, in Frage stellten und schließlich zurückwiesen. Fazit aus der kurzen und natürlich auch verkürzten Geschichte der Medientheorie: Unterhaltung muss nicht schlecht sein.
Neben dieser Änderung in der Bewertung von Fernsehserien, also eher auf der theoretisch-analytischen Ebene, tat sich auch was auf der praktischen, gewissermaßen auf der Produktionsebene. Seit circa 10 Jahren, frühere Ausnahmen natürlich eingeschlossen, nehmen innerhalb der Serienlandschaft Produktionen zu, die sich inhaltlich und formal von den meistens vorhergehenden Produktionen deutlich unterscheiden. Die erzählten Geschichten sind vertrackter geworden. Die Figuren werden als komplexe wie ambivalente und widersprüchliche Charaktere gezeichnet, die sich längst dem einfachen Gut-Böse-Schema entzogen haben und sich nicht mehr zu einfachen Identifikationen eignen. Die Handlungseinheiten werden einerseits ausgedehnt und sprengen das althergebrachte Schema der abgeschlossenen Einzelfolge nach dem Motto Harmonie am Anfang einer Folge, dann Störung dieser Harmonie, der Rest der Folge wird darauf verwendet, die verlorene Harmonie wiederherzustellen und in der nächsten Folge beginnt das Spiel von vorn. Andererseits sind einzelne Handlungsstränge zum Teil nun auch eher fragmentarisch, wie eher zufällig miteinander verbunden, wobei sich der Gesamtzusammenhang erst mit der Zeit und dann auch nicht mit Sicherheit hundertprozentig erschließt, womit wir unter anderem wieder bei der Deutungsoffenheit wären. Diese neuen Serien sind also auch formal neu justiert worden. Man hat die Chance begriffen, die dem spezifisch Seriellen der Serie zugrunde liegt. Also eben, dass sich Zeit gelassen werden kann in der Entwicklung der Figuren wie der Erzählung und beides darum nur an Facettenreichtum, an überraschenden Drehungen und Wendungen gewinnen kann. Einziger Nachteil, also der erhöhte Suchtfaktor, das möchten wir hier betonen, wird nicht als ein solcher gewertet. Der einzig wirkliche Nachteil besteht darin, dass es durch diese neu gewonnene Komplexität schwer bis nahezu unmöglich ist, mittendrin einzusteigen. Es empfiehlt sich tatsächlich mehr denn je, bei Staffel 1, Folge 1 zu beginnen.
Diese neuen Serienformate nun als postmodern zu bezeichnen, und spätestens jetzt bewegen wir uns schon wieder, ups, innerhalb der Medientheorie. Also diese als postmodern zu bezeichnen, folgt dabei nicht nur einer feuilletonistischen Mode, die dieses Wort mehr als beliebiges Label, denn als qualifizierendes Merkmal benutzt, sondern ist insofern berechtigt, als dass das Deutungsangebot dieser Serien längst nicht mehr von einer etwaigen Sehnsucht nach Einheit, Eindeutigkeit und Transparenz zeugt. Postmoderne Fernsehserien bieten durchaus weiterhin Orientierung an, jedoch auf eine modifizierte Art und Weise. Sie dienen nicht mehr der Selbstversicherung des modernen Subjekts, sondern bestätigen und reflektieren gewissermaßen die gründliche Verunsicherung dieses Subjektstatus. Versichert wird sich damit gleichsam nur noch des unsicheren, unbeständigen, fragmentarischen, eben ambivalenten der Gegenwart. Unser Fazit: Lass dich verunsichern und schau mal wieder eine Serie.
Es ist bestimmt nicht leicht, einen Film zu drehen, doch es ist fast genauso schwer, sich einen Film zu Ende anzusehen von einem deutschen Regisseur. Es ist ja nicht so, dass mir alles aus Amerika gefällt, doch das deutsche Kino ist nun mal das Schlechteste der Welt.
Das System Serie. NBC, CBS, ABC sind die drei großen US-landesweiten TV-Sender. Fox hat sich in den letzten Jahren etabliert und der fünfte Sender, der für Serien relevant ist, heißt The CW. Viele der US-amerikanischen Qualitäts-TV-Serien werden auf HBO, einem werbefreien, jedoch kostenpflichtigen Sender, ausgestrahlt, erreichen jedoch damit allein in den USA 40 Millionen Abonnenten.
Ende Mai werden traditionell die geplanten Serien verkündet, während vorher wild spekuliert wird, welche der Serien abgesetzt oder fortgeführt werden. In Ausnahmefällen ist vor der Verkündigung der neue Schedule klar, ob es die letzte Season für die jeweilige Serie sein wird. Meist wird dies jedoch vom Erfolg der laufenden Staffel abhängig gemacht.
Der Beginn der neuen Staffeln ist meist für September vorgesehen. Diese werden dann bis Ende Mai ausgestrahlt. Neue Serien werden oft testweise in der sogenannten Mid-Season ausgestrahlt, also zwischen Juni und August. Sind hier Kritikerstimmen und Zuschauerfeedback positiv, wird die Serie fortgesetzt. Dies erklärt auch, warum die erste Staffel erfolgreicher Serien oft weniger Folgen hat.
Für die Sendezeit wird zwischen Primetime, Daytime, Late Night und Weekend unterschieden. Die von uns als Sujet unserer Sendung ausgewählten US-amerikanischen Qualitäts-TV-Serien laufen alle zur Primetime, also zu der Sendungszeit, die die meisten Zuschauer erreicht und damit auch die höchsten Werbeeinnahmen erzielt.
Der hier vorgestellte Zeitplan, Schedule, gilt für NBC, Fox, ABC, CBS und CCW, nicht jedoch für HBO. Und so startet dort im Juni zum Beispiel die neue Season von True Blood, einer in dieser Sendung sicher noch ausführlicher vorgestellten Serie, und wird mit 12 neuen Episoden die Sommerpause verkürzen.
Was erwartet uns also in der kommenden Season? Da nicht alle der großen Sende durchgängig die von Previously geschätzten US-amerikanischen Qualitäts-TV-Serien im Programm hat und gute Unterhaltung nicht hoch genug eingeschätzt werden kann, gibt es einen allgemeinen Überblick.
Previously.
NBC stellte seinen neuen Schedule am 16. Mai vor. Bereits am 14.05. wurde die Absetzung von Heroes nach dem Ende der vierten Staffel verkündet. Die noch offenen Rätsel sollen mit einer Miniserie oder einem TV-Film gelöst werden. Damit bleiben einige sehenswerte Sitcoms wie 30 Rock im Programm.
Previously.
Am 17. Mai folgte Fox. Dollhouse, eine neue Serie des Buffy-Erfinders, wurde nach der ersten Staffel abgesetzt. 24 wird ebenfalls nicht fortgesetzt. Fringe, bedingt empfehlenswert, wird fortgesetzt, aber eigentlich mag man Fox für die Simpsons, Family Guy und The Cleveland Show. Auch Glee wird demnächst einem Test durch uns unterzogen.
Previously. ABC enthüllte am 18. Mai die Pläne für die kommende Season. Hier wurde Flash Forward zugunsten des ungleich schlechteren Wii abgesetzt, das Finale von Ugly Betty, einer anfangs grandiosen Serie, die zunehmend kritischer betrachtet werden musste, wurde bereits ausgestrahlt und die hierzulande beliebte Serie Scrubs wurde beendet. Poitras and Sisters wird fortgesetzt. Von Grey's Anatomy und den Desperate Housewives wird wohl auch das deutsche Publikum irgendwann die neue Staffel sehen können.
Previously.
CBS stellte am 19. Mai den neuen Schedule vor, aber außer der zweiten Staffel von The Good Wife scheint erst einmal nichts Besonderes im Programm zu sein.
Previously.
Als letzter Sender veröffentlichte The CW am 20. Mai den neuen Plan. Melrose Place wurde gecancelt, nachdem die Neuauflage der bereits in den 90ern des letzten Jahrhunderts unerträglichen Serie gefloppt war. 90210 wird leider fortgesetzt.
Previously.
Im neuen Serienjahr, das im September beginnt, scheint also das Pflichtprogramm kleiner zu werden. Bleibt HBO. True Blood und In Treatment stehen im Programm und 13 weitere Serien werden neu produziert. USA Network zeigt ab dem 3. Juni die vierte Staffel von Burn Notice. Hier ist die Fortsetzung bis zur 6. Staffel beschlossene Sache. White Collar wird ebenfalls fortgesetzt. Wir werden sehen.
Sorry.
Previously.
Miss Goldie's Strictly Personal. Ich habe Fernsehserien angefangen zu schauen, sobald es die Gelegenheit dazu gab, also mit der Wende und mit der Erreichbarkeit des Westfernsehens, speziell dessen Privatprogramm. Nach Schulabschluss bis abends habe ich durch die gesamten 90er Jahre, kann man sagen, hindurch eigentlich erstmal wahllos alles geschaut, von Bonanza, dem A-Team, über General Hospital, Falcon Crest, Love Boat, Drei Engel für Charlie, bis zur Cosby Show und Eine schrecklich nette Familie, um nur einige zu nennen. Und das einzig wirklich wichtige Kriterium, was mir jetzt so spontan einfallen würde, waren die Frauenfiguren, für die ich abwechselnd geschwärmte und an denen ich wirklich hing. California Clan habe ich aufgehört zu schauen, als die Rolle der Kelly Capwell nicht mehr von Robin Wright Penn gespielt wurde. Damals hieß sie natürlich noch Robin Wright. Bei Roseanne war Darlene mein großes Vorbild. Sie erwischte mich aber auch mitten in der Pubertät, als Darlene irgendwann nämlich in der vierten oder fünften Staffel aufhörte, mit ihrer Familie zu reden und nur noch auf der Couch herumlag, machte ich es ihr nach. Was auch nicht sonderlich weit schwer war, denn meine Eltern hatten mir sinnigerweise schon sehr früh einen eigenen Fernseher gekauft und ins Zimmer gestellt. Naja, und später dann habe ich mich durch Counselor Troy von Star Trek Next Generation inspirieren lassen und habe ein Psychologiestudium begonnen. Und meine bisher letzte Ikone war und ist Starbuck von der Neuverfilmung von Battlestar Galactica. Das hatte jetzt allerdings noch keine weiteren spürbaren Auswirkungen zur Folge. Also ich fühle mich nicht jetzt unbedingt zur Fliegerpilotin oder noch höheren Berufen. Und nein, ich habe nicht nur imaginäre Freundinnen.
Previously, Strictly Personal, Irmgard Lumpini. Für mich gibt es 3 Serienkategorien. In die erste fallen die Serien, die für mich so kompliziert und undurchsichtig sind, dass ich sie nur staffelweise, also möglichst in den Ferien oder auch an den Wochenenden schauen kann. Hier zählen auf jeden Fall Heroes und Frings dazu. In die zweite Kategorie fallen Serien, die ich wöchentlich verfolge. Dies sind zurzeit, auch wenn einige gerade der hier vorgestellten Season-Finale hatten und nun bis zum September pausieren, folgende: Brothers and Sisters. In der ersten Folge fiel der Familienpatriarch einem Herzanfall zum Opfer. Frau und 5 Kinder, gespielt von Sally Field und unter anderem Calista Flockhart, aka Ally McBeal, entdecken sein dramatisches Doppelleben und für diese Serie wurde das Wort Drama erfunden. Denk dir das Schlimmste und Überraschendste aus, denn hier wird es passieren. Warum Sally Field sogar den Emmy für ihre Rolle der Nora Walker bekommen hat, bleibt mysteriös. Ihre immer gleiche Miene zeigt zogenvolle Augen und eine rot geschminkte Nase, als ob sie gleich weint. Traditionelle Werte werden hochgehalten, auch wenn es das Coming-out des Onkels und ein verheiratetes Schwulenpärchen gibt. Ich wäre nicht böse gewesen, wenn die Serie nicht fortgeführt worden wäre, aber so, cannot stop watching. Und so beginnt im September Staffel 5. Flash Forward. Großartige Serie zu großartiger Idee. Die Welt fällt kollektiv ins Koma und sieht für 2 Minuten und 17 Sekunden die Zukunft. Der Plot ist um das Ermittlerteam des FBI angelegt. Und neben der Jagd um Erkenntnissen des Warum und Wieso stehen große Fragen im Mittelpunkt. Können wir unseren Weg ändern? Entscheiden wir selbst? Leider wird es nach der ersten Staffel abgesetzt, und zwar zugunsten von Wie. Das habe ich nur die ersten 7 Folgen durchgehalten. Schlechter Durchschnitt. The Good Wife. Diese Serie hat alles. Reale Politikgeschichte, wenn mal wieder ein Senator vor die Kamera tritt und um Entschuldigung bittet, während seine Frau bleich hinter ihm steht. Und dann dreht sich alles. Hier verzeiht die Ehefrau nicht und wir sehen, wie The Good Wife, während ihr Mann im Gefängnis ist, ihre alte Arbeit wieder aufnimmt, mit den Problemen der Doppelbelastung, sie hat 2 Kinder im Teenageralter und ihre Rolle als Frau konfrontiert wird. Vom Haifischbecken der Anwaltskanzlei ganz zu schweigen. Pflichtprogramm. Reine Unterhaltung und hübsch gemacht, wenn man in Serien verpackte New York City Touristenwerbung mag, ist White Collar. Gefasste Betrüger, sehr sehr schick im 60er-Jahres-Style, hilft dem FBI und verfolgt hinter den Kulissen die Lösung seiner eigenen Rätsel. Eine nette Rolle hat hier Willy Garson, der einst als Carrie Bradshaws bester Freund Stanford berühmt wurde. Burn Notice. Besonders sehenswert wegen
A trigger-happy ex-girlfriend.
Die von Gabrielle Anwar gespielt wird. Umgeben von genormten D-Cup-Brüsten im geklonten Miami-Land ist es ein Vergnügen, der nicht mehr 20-Jährigen beim Bombenbauen, Schießen und Betrügen zuzuschauen. Schwächster Programmpunkt der Woche ist dann 90210. Rein aus wissenschaftlichem Interesse verfolgt, ist diese Serie Pain in the Ass und es braucht viel Mut, dies durchzustehen. Reiche Kinder bekommen Kinder, sind drogenabhängig, belügen und betrügen sich die ganze Zeit, haben Sex mit dem Freund der Schwester oder fahren Obdachlose tot und pflegen ihre heterosexuellen Rollenmodelle. Das einzige Mädchen, was diesem Scheiß etwas entgegenzusetzen hatte, wurde als nicht richtiges Mädchen diffamiert. Trotzdem sind sie Stars und Vorbilder unserer Teenager und wenn man wissen möchte, warum spätestens in 10 Jahren die Welt im Arsch ist, dann sollte man 90210 sehen. Wiederum Entspannung bietet dann die jeweils aktuelle Staffel von America's Next Topmodel. Der ultimative Beweis, warum die Amis den Deutschen was voraus haben. Während im deutschen Fernsehen Nazi-Tante Heidi Klum alle mit 2 Minuten Pausen foltert, um 2,5 Stunden zu füllen, macht es Tyra Banks locker flockig hart und schmeißt immer nach 40 Minuten eines der Mädchen hinaus. Abgerundet wird das Ganze von The Tudors, Historienschinken, der sehr hübsch gemacht ist. Normalerweise nicht besonders an der weit vergangenen Vergangenheit interessiert, ist diese kanadisch-irische Produktion nun mittlerweile in der 4. Staffel und damit leider letzten zu sehen und zeigt die Geschichte Heinrich des 8., seine zahlreichen Frauen und die politischen Kämpfe dieser Zeit in England. In die 3. Kategorie meiner Serienwelt werden alle Serien eingeordnet, die nicht mehr laufen, die ich jedoch zum 1. oder zum 2. Mal schaue und manchmal noch öfter. Veronica Mars gehört hierher, Buffy the Vampire Slayer und The Wire.
Previously.
Strictly Personal, Lola Loop. Auf dem Cover der aktuellen Ausgabe von Spex, Magazin für Popkultur, ist FBI-Agent Dale Cooper aus Twin Peaks abgebildet. In einem Beitrag zu 20 Jahre Twin Peaks beschreibt Georg Seslin Twin Peaks als entscheidend für die Renaissance der amerikanischen Fernsehserie und die Kinematografisierung des Serienformats. Zufälligerweise begann mein staffelweiser Serienkonsum mit Twin Peaks. Im Mittelpunkt der Serie steht die Aufklärung des Mordes an Laura Palmer. Die Ermittlungen führt der bereits erwähnte FBI-Agent Cooper. Hierbei kommen vor allem die Abgründe der bürgerlichen Kleinstadt-Idylle zum Vorschein, hinter deren Fassade das abgrundtief Böse lauert. Die von Lynch und seinem Co-Autoren Mark Frost nicht besonders sparsam eingesetzten Mystery- und Horrorelemente strapazierten mein Nervenkostüm und das meiner Mitbewohnerin. Aber der Wunsch, Licht ins Dunkel zu bringen, war stärker. Im fortgeschrittenen Verlauf des Serienkonsums haben wir für den als zu lang empfundenen Vorspann keine Geduld mehr aufbringen können und ihn mit Fast-Forward bezwungen. Geübte staffelweise Serienschauende mögen an dieser Stelle einwenden, dass ich während eines langen Vorspannes Kaffeewasser aufsetzen oder ein Bier aus dem Kühlschrank angeln ließe. Dies galt nicht für uns. Kaffee, Bier und der Konsum anderer Flüssigkeiten waren verboten. Denn den Gang auf die Außentoilette, insbesondere bei defekter Hausflurbeleuchtung, die eher die Regel als Ausnahme war, konnten wir nicht riskieren. Schließlich war nicht auszuschließen, dass Bob auf dem oberen Treppenabsatz hockte. Ein jähes Ende fand das gemeinsame Zähneklappern und Hände vors Gesicht schlagen mit der entsetzlichen Ermordung Maddies, Laura Palmers Cousine, durch Leland Bob. Mit schreckgeweiteten Augen erhob ich mich von der Couch und verkündete meiner Mitbewohnerin lautstark, dass ich niemals wieder mit ihr Twin Peaks schauen würde. Nicht verwunderlich eigentlich, dass meine nächste Serie die Krankenhaus-Comedy-Serie Scrubs wurde.
Previously.
What We Hate. Am 25. Juli 2010 wird in den USA die vierte Staffel der Fernsehserie Mad Men anlaufen. Mad Men spielt in der fiktiven New Yorker Werbeagentur Sterling Cooper Anfang der 1960er Jahre. Es ist die Zeit zwischen McCarthy-Ära und dem Entstehen der Bürgerinnenrechtsbewegung. Auf den ersten Blick dreht sich in Mad Men alles um Männer, ihre Karrieren, Rangeleien und Affären.
Die Frauen in der Serie sind Gefangene der Geschlechterrollen. Mad Men ist ein schmerzhaft genaues Porträt der Behandlung von Frauen in jener Zeit. Die Serie lässt ahnen, wie viel Kraft nötig gewesen sein muss, sie zu überwinden. Die Abwesenheit von Gleichberechtigung wird zum entscheidenden Gegenstand der Erzählung und alle Aufmerksamkeit der feministischen Zuschauerin konzentriert sich auf die kleinen Siege der drei Frauencharaktere Betty, Joan und Peggy im Kampf um Anerkennung.
Vier Figuren der mit Preisen überhäuften TV-Serie plant der Spielzeughersteller Mattel als Barbie-Puppen herauszubringen. Auszeichnung oder größtmögliche Peinlichkeit, dies soll hier nicht die Fragestellung sein. Vielmehr gilt es, die Wahl der Figuren zu kritisieren. Sie fiel auf die Eheleute Don und Betty Draper, sowie die Chefsekretärin Joan Holloway und den Agenturchef Roger Sterling.
Die emanzipierte Peggy Olson hingegen, die es als erste Frau bei Sterling Cooper von der Sekretärin zur Werbetexterin schafft, wurde ausgespart. Auch die Gelegenheit, sich endlich von den bizarren Körpermaßen der Barbie-Puppen zu verabschieden, hat Mattel grandios verpasst.
Stattdessen wurde die Figur der Joan Holloway, die in den USA gerade runden weiblicheren Formen wieder zu einer Renaissance verhilft, auf Barbie-Magerkeit gestrumpft.
Die dritte Auslassung betrifft die Accessoires. Die Puppen erhalten weder Zigaretten noch Drinks, obwohl in der Serie, wie in den 1960er Jahren üblich, exzessiv geraucht und getrunken wird.
Dies waren
Lola Loop,
Miss Goldie
und Irmgard Lumpini mit
Previously,
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 dem Magazin zu US-amerikanischen Qualitäts-TV-Serien,
die wir sehen
und ihr nun bald auch.
Previously.
Weitere Informationen sowie die komplette Sendung zum Nachhören findet ihr auf unserem Blog previously.us.
Sorry.